Eine Frage gekommen in Bezug auf das Thema, das ich gestern Abend zu Anfang besprach, in Bezug auf Berufung, Erwählung und Prädestination oder Vorherbestimmung. Diese Frage bezieht sich auf Römer Kapitel 9. Sie taucht immer wieder auf und ich denke, in diesen Tagen tauchte sie einige Male auf. Ich möchte daran erinnern, dass die Prädestination nicht mit dem Heil zu tun hat, sondern mit dem Zustand oder mit der Gestalt der Geretteten, derer, die im Heil stehen, derer, die gerettet werden. Zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommen soll, dann bestimmt Gott, wie es aussehen soll. Es ist interessant, dass man große Eltern hat, aber die Kinder können unter Umständen dennoch klein gewachsen sein oder eines oder das andere. Dann kann man kleinere Eltern haben, aber die Kinder wachsen über die Köpfe hinweg und werden groß. Es ist also noch nicht von vornherein klar, wie ein Kind aussehen wird, nur weil man schon weiß, wie die Eltern aussehen. Auch die Hautfarbe kann verschieden sein. Die Größe der verschiedenen Glieder, Ohren, Nasen, Augen und so weiter, kann auch unterschiedlich sein. Das bestimmt Gott, das wäre Prädestination. Ob ein Kind auf die Welt kommt oder nicht, das ist jetzt nicht angesprochen. Die Frage ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wie soll es aussehen? Und das plant Gott, das gestaltet er im Voraus. Vorherbestimmung heißt vorausplanen oder vorausgestalten. Er gestaltet uns, von denen er weiß, dass wir auf die geistliche Welt kommen sollen. Und dieser Begriff, soviel ich weiß, kommt in Römer 9 nicht vor, sodass Römer 9 zunächst einmal nicht zu diesem Thema spricht. Und dennoch wirft Römer 9 Fragen auf die ich schon eingehen kann. Ich lese von Vers 14 an, da heißt es, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei fern. Man sollte nicht auch den leisesten Gedanken hegen oder denken, Gott wäre in irgendeiner Weise verkehrt in seinem Handeln oder Denken. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt oder bleiben lassen, bestehen lassen, könnte man auch sagen, damit ich meine, oder aufrechterhalten, nicht schon zerstört, damit ich meine Macht an dir erzeige. Pharao ist schon da, nun ist die Frage, wie bekommt Gott Ehre aus seinem Leben? Die größere Ehre hätte er wohl bekommen, wenn Pharao sich gebeugt hätte. Aber will er das nicht tun, bekommt Gott sowieso Ehre aus seinem Leben. Damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er und wen er will, verhärtet er. Und aus diesem schließt man manchmal voreilig, dass der Mensch nichts dazu tun könnte. Gott würde schon bestimmen, wen er retten wolle und wen er nicht retten wolle. Nur, ich möchte eine Frage stellen. Wer ist es, den Gott begnadigen will? Das heißt hier, er wird den begnadigen, den er begnadigen will. Frage, wen will er begnadigen? Wen er begnadigen will, den wird er auch begnadigen will. Und wen will er begnadigen? in einem gewissen Sinne ja, Gott will, dass alle gerettet werden, aber dann würde dieser Satz nicht mehr stimmen, ja? Denn er begnadigt sich nicht aller Menschen. Bitte?
Alle seine Kinder, weil sie bestrebt sind, unter dem Herzen nach dem Gottes Willen zu tun. Ja. Oder sich danach zu richten.
Aber die sind ja schon begnadigt, die Kinder Gottes. Entschuldigen Sie, ich komme ins Gespräch. Ja. Die Frage ist sehr einfach. Sie ist ja aber sehr wichtig. Sie ist sehr, sehr wichtig. Sonst können wir nicht evangelisieren, wenn wir das nicht wissen. Wen will Gott begnadigen?
Die Sünder, die wohl schuldig sind.
Wie?
Diejenigen, die schuldig sind vor Gott, die will er begnadigen. Das ist wie wenn ich das vergleiche mit einem Richter, der einen Angeklagten begnadigt.
Sind aber nicht alle Menschen schuldig?
Ja, sind alle Menschen schuldig.
Offenbar stimmt dieser Satz dann nicht. Denn er begnadigt ja nicht alle Sünder. Alle.
Er will den begnadigen, der sich begnadigen lassen möchte.
Genau. Der Ruf zur Begnadigung geht an alle. Der geht an alle. Sie haben recht, wenn es heißt, wenn wir sagen, Gott will. Es gibt einen Willen, der allgemein ist. Es gibt einen Willen, der speziell ist. Wir müssen noch unterscheiden. Gott will sich alle erbarmen. In dem Sinne ja, aber von dem Willen ist hier nicht die Rede. Ja. Denn hier ist nur von einem bestimmten Willen die Rede. Nämlich, Gott vergewaltigt niemanden. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ja. Aber er lässt es zu, aus irgendeinem Grunde lässt er es zu, wenn Menschen schuldig sind und sich nicht begnadigen lassen wollen, dass er sie auch nicht begnadigt. Und diese will er sich auch nicht begnadigen, weil sie es nicht wollen. Verstehen wir das? Er möchte es in einem gewissen Sinne, allgemeinen Sinne. Er fragt, warum wollt ihr sterben? Ich muss euch töten, wenn ihr so bleibt, wie ihr seid. Ich bin ein heiliger Gott, ich kann nicht anders. Ich muss euch töten. Ich darf nicht von meinem Wesen her mit Unreinheit paktieren. Aber wenn sie nicht wollen, dann will er auch nicht. Dann will er auch nicht. Aber wenn jemand Ja sagt, dann sind das diejenigen, die er begnadigen will. Und da haben wir die Antwort. Das heißt, es ist kein Geheimnis, wessen er sich erbarmen will. Ja? Die Leute tun, als ob das ein Geheimnis wäre. Ja? Das ist ein Geheimnis, das ist so, wie wenn Gott eine Münze in die Luft werfen würde und so wie sie dann runterkommt, so entscheidet er dann. Ja? Nee. Oder er würde Lose ziehen. Ja? Oder er würde sogar von vornherein bestimmen, die gehen ins Feuer und die gehen in die Herrlichkeit. Gott gibt jedem eine Gelegenheit, aber wenn ein Mensch nicht will, dann will er auch nicht. Er will nur Freiwillige haben, das ist sein Wille. Noch etwas zu Römer 9. Die Theologen wähnen immer wieder, in Kapitel 9 hätten wir die Antwort auf die Frage, wie Gott den Menschen bestimmt oder ob Gott den Menschen bestimmen würde. Und diese Frage wird in Römer 9 nicht besprochen. Die Frage, die in Römer 9 besprochen wird, auch im Zusammenhang des Römerbriefes, ist, kann der Mensch Gott bestimmen? Das ist die Frage. Nicht, kann Gott den Menschen bestimmen oder soll er es oder will er es, sondern umgekehrt. Der Jude kommt ja zu Gott und sagt, so und so viel Werke habe ich in der Hand, jetzt bist du verpflichtet, mir Gnade zu geben. Und auf diese Denkweise geht Paulus ein. Er sagt, du kannst nicht mit Gott handeln. Du musst gestehen, dass du ein Schuldner bist und keine Rechte vor Gott hast. Und wenn du dann bereit bist, auf alles zu verzichten und nur die Gnade Gottes in Empfang zu nehmen, dann bist du ein Kandidat für seine Gnade. Dann darfst du Vergebung bekommen. Aber wir können Gott nicht bestimmen und sagen, so und so muss dein Verfahren, Heilsverfahren aussehen. Wir können nichts bringen, nichts in der Hand. Lesen wir die Verse noch einmal und dann werden sie vielleicht etwas deutlicher. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und wer ist das? Das ist der, der sich begnadigen lässt. Und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Pharao ist nicht ein solcher. Er hat eine Gelegenheit. Gott sagte zu Mose schon in der Wüste, der König von Ägypten wird euch nicht ziehen lassen. Er wusste im Voraus, wie Pharao entscheiden würde. Gott sagt zweierlei zu Mose in der Wüste. Erstens, ich weiß, der König von Ägypten wird euch nicht ziehen lassen. Und das Zweite, das er dann nach dem sagt, ist, ich werde sein Herz verhärten. Aber zuerst bekommt Pharao seine Gelegenheit, Ja oder Nein zu sagen. Und so ist es auch dann in der Geschichte. Ab Kapitel 5 in 2. Mose geht Mose zu Pharao und es kommt genauso, wie Gott sagte. Pharao sagt Nein. Und erst später, soviel ich weiß, heißt es, dass Gott dann sein Herz verhärtete. Wenn Pharao nicht will, dann hole ich mir dennoch Ehre aus diesem Leben und er verhärtet sein Herz. Das ist etwas Furchtbares, wenn Gott einmal Ja zum Nein eines Menschen sagt, wenn er dieses Nein endgültig annimmt. Wohl dem Menschen, bei dem Gott sein Nein nicht annimmt und immer noch ruft und auf ein Ja hofft. Aber wenn Gott einmal ein Nein als Nein annimmt, dann ist es aus. Ja. Ich denke nicht, dass das bei allzu vielen Menschen vorkommt. Aber Gott behält sich das Recht, schon in diesem Leben, bevor jemand stirbt, sein Nein als endgültig anzunehmen. Grundsätzlich hört die Gelegenheit mit dem Tode auf. Bei Pharao hat sie offenbar schon vorher aufgehört. Er hätte sterben können. Seine Todesstunde war eigentlich gekommen. Aber Gott sagt, und wir lesen jetzt weiter, Vers 16, so liegt es nun nicht an dem Wollenden noch an dem Laufenden. Das heißt, nicht an meinem Wirken, ja, nicht weil ich es so wollte. Ja, dies ist nicht das Wollen, das bereit ist, die Gnade Gottes anzunehmen, sondern mein Bestreben, Gott zu imponieren. Ja. Darauf legt Gott keinen Wert. Man kann noch so viel versuchen, Gott zu beeindrucken. Er wird nicht beeindruckt sein von unseren Taten, sondern wenn wir in Buße und Zerbruch zu ihm kommen, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt oder aufrecht stehen lassen. Er hätte ihn zerstören können, aber hat es nicht getan. Seine Todesstunde war eigentlich gekommen. Die Gelegenheiten waren grundsätzlich vorbei. Aber Gott hat Pharao am Leben gehalten, um noch mehr Ehre aus seinem Leben zu bekommen. So viel zu dieser Frage. Kommen wir nun zu Epheser, Kapitel 4. In Epheser 4 bis 6 geht es um die Verantwortung des Christen in dieser Welt, um die Lebensführung der Geretteten auf der Erde. Sie haben Privilegien im Himmlischen und diese Privilegien haben sie immer noch, aber jetzt geht es um eine andere Betonung. Dieser Teil des Epheserbriefes kann aufgeteilt werden in verschiedene Abschnitte, die nicht kapitelweise laufen. Der erste Teil oder Abschnitt dieses Teils ist Kapitel 4, Verse 1 bis 16. Da geht es um das Geheimnis unserer Lebensweise in dieser Welt. Es muss etwas geschehen, bevor wir imstande sind, in dieser Welt in rechter Weise zu leben. Das ist, denke ich, heute in unserer Zeit ganz besonders wichtig. Denn wir haben schon seit mehreren Jahrzehnten eine Philosophie in unserer Zeit, die die Fragmentierung, die Zerbröckelung der Gesellschaft vorantreibt. Schon seit dem Mittelalter ist diese Zerbröckelung da gewesen, langsam aber am Anfang, aber dann mehr und mehr verbröckelt sich oder zerbröckelt die Gesellschaft. Früher hatte man noch viel mehr einheitlich gedacht. Und auch an den Universitäten, Schulen der Gelehrsamkeit war alles Wissen eine Einheit. Es war alles Theologie. Das Ganze war eine große Einheit, stand unter einem großen Dach Gott. Aber mehr und mehr haben sich die verschiedenen Zweige des Wissens und des Studierens sich unabhängig gemacht. Und so lernt der Mensch zu auseinanderzureißen. Und somit entsteht auch eine Fragmentierung der Beziehungen der Menschen. Sie gehen weiter und weiter auseinander. Der ganze Staat zerbröckelt. Es ist nicht mehr eine starke Hand da, sondern durch Demokratie darf jeder tun, was er will. Nicht, dass alles in der Demokratie verkehrt war oder dass alles in der anderen Form der Regierung richtig wäre. Aber das ist eine Tendenz, mit der wir rechnen müssen. Die Familie geht auseinander. Sie ist heute fast abgeschrieben. Hier und da sieht man noch so ein Rest an Bemühungen, sie zu retten, wie hier gegenüber an der Straße, auf einem Plakat. Aber das ist dann auch eine sehr billige Motivation. Man soll dann Bonbons kaufen. Und dann ist die Familie wieder gerettet, offenbar. Wissen Sie, wovon ich spreche? Sehen Sie das große Plakat gegenüber? Wenn Sie aus dem Haus gehen, dann können Sie sich das mal anschauen. Sie kennen es, glaube ich, schon. Das ist eine Reklame. Natürlich, das ist gut, die Familie zu fördern. Aber mit einer billigen Süßigkeit, das so zu verkaufen, ja, oder dadurch retten zu wollen, ist nicht genug. Wir brauchen mehr. Also, Menschen gehen weiter und weiter auseinander. Befragung von Schülern hat ergeben, dass vielleicht, ich weiß nicht den Prozentsatz, es wären vielleicht 80% der Schüler, sagten als Antwort auf dem Formular, die Erwachsenen hätten ihnen nichts mehr zu sagen. Wie soll dann ein Schüler in der Schule etwas lernen von einem erwachsenen Lehrer? Ja, das ist die Haltung. Nun kommt man dazu, dass schon in der Oberschule und auch schon wohl früher der Lehrer mit den Kindern diskutiert. Und die Eltern erziehen auch ihre Kinder so. Was willst du? Man gibt dem Kind eine Wahl, ja? Wie wenn das Kind ein rechtmäßiges Gegenüber des Erwachsenen wäre und jeder darf tun und lassen, was er will. Es geht nur um eine gewisse Steuerung, noch so ein Rest von Hilfestellung. Aber die Vereinten Nationen planen schon und ist schon da. Und manche haben wohl dieses schon ratifiziert für ihre eigenen Länder, dass das Kind seine eigenen selbstständigen Rechte hat. Es geht also noch weiter. Die Fragmentierung, die Zerbröckelung der ganzen Gesellschaft. Jeder will tun und lassen, was er will. Wir sind wieder beim Richterbuch angelangt. Jeder will sein eigener Prophet sein. Er will von Gott gehört haben, wenn er überhaupt noch religiös ist. Jeder will selbst bestimmen. Rede du mir ja nicht ein oder hinein in meine Lebensweise, wie ich mich zu verhalten habe. Kürzlich hatte ich hörte von diesem Gespräch, ein Fräulein in einer Gemeinde, heute sagt man Frau, weil sie war ledig, gläubig, setzt sich ein für die Sache des Herrn, aber sie hat nie gelernt, wie man sich benimmt. Sie begabt, eine Schwester in der Gemeinde wollte ihr helfen, sprach sie daraufhin an, hatte ein Gespräch mit ihr. Und erinnerte sie daran, dass eine 30-jährige Frau sich entsprechend benimmt. Und dann fragt sie, wie benimmt sich eine 30-jährige Frau? Mit anderen Worten, was geht dir das an? Ja? Wie eine 30-jährige sich benimmt? Gibt es überhaupt solche Maßstäbe? Ja? Darf man nicht sich benehmen, wie man will? Ja? Das ist die Haltung. Wie sollen solche Menschen wissen, wie man ein Gott wohlgefälliges Leben in dieser heutigen Welt lebt? Wenn wir dann Kapitel 5 lesen, wo Gott von Licht und Finsternis und von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit spricht, von Heiligkeit, von dem, was sich geziemt, wenn dann keine Maßstäbe sind, jeder darf tun, was er will, dann geziemt sich nichts. Ja. Wie soll ein solcher Mensch dann wissen, was Epheser 5 heißt? Das ist böhmische Wälder für ihn. Griechisch und Chinesisch. Sehen Sie jetzt, welche Rolle Verse 1 bis 16 spielen in diesem ganzen Text. Leibleben. Ein Aufruf zu einer besonderen Lebensweise. Und dieser Text zielt da auf Vers 16 hin, wo Paulus das Bild vom Leib gebraucht. Und jedes Glied hat seinen Platz am Leib. Und diese Glieder sind eng miteinander verzahnt. Und wenn Christen oder wenn Menschen zum Glauben kommen und sofort lernen, mit anderen Christen zu leben, und sie lernen, sich sagen zu lassen, sich mitnehmen zu lassen und unterweisen zu lassen, so und so steht es geschrieben, dann ist eine Brücke des Vertrauens gebaut, auf der dann später gegenseitige Hilfe stattfinden kann. Und nun lebt man in einem göttlichen, schriftgemäßen Konsens in dieser Welt. Und nicht jeder entscheidet selbst, wie er das nun machen will. Verse 1 bis 16 sind also grundsätzlich wichtig für den ganzen Abschnitt ab Vers 17 in Kapitel 4, wo Paulus sagt, nicht mehr die Welt ist unser Leitbild. Nicht die Welt, sondern Jesus Christus. Aber was heißt das, wenn man das nicht im Rahmen von älteren Christen gelernt hat? Es ist also sehr wichtig, dass junge Christen in der geistlichen Familie aufwachsen, so wie auch natürliche Kinder in der ersten Schöpfung in einer Familie heranwachsen und lernen, so in dieser Welt zu leben und Verantwortung zu übernehmen. Das sei noch einmal die Wichtigkeit betont der ersten Verse. Wir waren bis zu Vers 10 gekommen. In den Versen 1 bis 3 erlässt Paulus seinen Aufruf zu einer besonderen Lebensweise, einer Lebensweise in Einmütigkeit, Verbundenheit, Liebe, gegenseitiges Ertragen ist dort am Platz. In den Versen 4 bis 6 zeigt er uns Gott, den Schöpfergott, den Gott, der in deinem Wesen so ist, aber der auch in seinem Heil sich so offenbart, dessen wir teilhaftig geworden sind. Und da haben wir unsere Orientierung für unser gemeinsames Leben. Gemeinde lebt, wie Gott lebt. In Kapitel 5 sagt denn Paulus auch, nehmt Gott zum Beispiel. Hier hält er uns Gott in seiner Dreieinigkeit vor Augen, sodass wir schon einmal die Orientierung vor Augen haben. In den Versen 7 bis 11 zeigt Paulus, wie Gemeinde für das Ziel beschenkt ist. Gemeinde ist für seine Lebensweise in dieser Welt und speziell in der Gemeinde mit zweierlei beschenkt worden. Erstens, Verse 7 bis 10, und die hatten wir gestern besprochen, mit Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben, kam in diese Welt und ist für uns am Kreuz gestorben, ist wieder gen Himmel gefahren und hat also Gnade für uns zur Verfügung gestellt. Gnade der Vergebung war hier in diesem Text ganz besonders helfende Gnade. Und dann in Vers 11 haben wir eine zweite Gabe Gottes an seine Gemeinde. Das sind Menschen, Menschen, die selbst begnadet waren. Begnadete Menschen, Menschen, die selbst begabt sind, die sollen jetzt anderen helfen. Und das ist das Modell Gottes. Einer hilft dem anderen. Einer hilft dem anderen. Wem geholfen wurde, der weiß nun, wie anderen zu helfen. So sagt auch Paulus in 2. Korinther 1, dass wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet wurden. Wir sind beschenkt worden und Gott hat hier ganz besonders Begabte in den Raum gestellt. In diesem Fall sind es die leitenden Wortverkündiger in der Gemeinde Jesu. Vers 11 lesen wir, er selbst, hier wird hingewiesen auf die handelnde Person, nicht nur er, sondern er betont, oder wir könnten übersetzen, er selbst. Dadurch wird aufmerksam gemacht auf den Jesus Christus, der hier gehandelt hat. Und dann müssen wir wieder zurückgehen zu den vorhergehenden Versen, wo Jesus Christus als der von Gott ausgehende Messias ist. Dieser Jesus, der vom Himmel kam, der auf die Welt kam, der hier für uns starb, in unserer Niedrigkeit, der wieder gen Himmel fuhr, um alles zu füllen, dieser, der gab nicht nur Gaben der Gnade, sondern Menschen, die begnadet waren. Und nun haben wir vier Arten von Helfern. Sie sind alle Wortverkündiger, die mit dem Wort Gottes umgehen. Das steht hier nicht, aber das wissen wir aus den Texten, die von diesen sprechen. Sie sind die, die mit dem Wort Gottes umgehen, um anderen zu helfen. Ich denke, dass alle Reich Gottes Arbeiter in diese vier aufzuteilen sind, sodass es leichter wird für einen Christen, der für den Herrn arbeiten will, sich hier zu finden und sich mit einem von diesen Vieren zu identifizieren. Die erste Gruppe sind die Apostel. Es gab zweierlei Arten von Apostel. Die ersten Apostel waren die, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Die sind gestorben. Aber es hatte damals schon andere, die wir heute vielleicht Missionare nennen würden, obwohl das Wort in unserer Vorstellung noch nicht ganz genügt, denn es handelte sich auch um Lehrer, die zwischen den Gemeinden kursierten und ihnen halfen. Es waren die Lehrer der Gemeinde. Man hatte ja damals keine Bibelschulen oder Seminare. Und es wäre wohl auch besser gewesen, wenn man sie nie gehabt hätte, aber dafür biblisch unterwiesen hätte und wirklich nun auf biblische Weise Gemeindeleben geführt hätte. Es gibt damals Lehre in der Gemeinde und es gibt Lehre durch Lehrer, die zwischen den Gemeinden kursieren, hier und da auftauchen und dann die leitenden Brüder in den Gemeinden weiterführen und auch die Gemeinde selbst, so wie wir es im 1. Timotheusbrief lesen. Andere zu Propheten. Propheten gab es damals, die konnten sagen, so spricht der Herr. Propheten gab es aber auch andere schon zu jeder Zeit, genauso wie es andere Apostel gab. Aber die konnten nicht sagen, so spricht der Herr. Sondern die bekamen innerlich eine Bürde oder eine Erleuchtung und sie mussten die eigenen Worte finden, um das zum Ausdruck zu bringen. Das erfahren wir selbst heute oft. Wer das Wort verkündet, erlebt immer wieder, dass Gott ihn führt in seiner Vorbereitung und sogar schon während er predigt, wenn er vor dem Herrn steht, mit dem Herrn innerlich verbunden ist, kann es sein, dass ihm neue Gedanken gegeben werden, die nicht nur natürliche Assoziationen sind, sondern er merkt, dies ist jetzt eine Art Offenbarung und er muss aber seine eigenen Worte finden, um das weiterzugeben. Wir nennen solche Leute nicht Propheten, weil wir dieses Wort Prophet für eine ganz besondere Gruppe reserviert haben und so finden wir es schwierig, solche Menschen Propheten zu nennen, wenn die Bibel das tut, aber sie tut es. Propheten, das heißt Menschen, die Licht bekommen vom Herrn, um anderen zu helfen. Die erste Qualität haben wir nicht mehr unter uns. Und wir sollten nicht heute sagen, so spricht der Herr und Prophet sein wollen für andere Leute. Ich hörte von einem früheren Studenten von mir, der Evangelist geworden war, er hätte seinen eigenen Propheten. Ja? So wie Mose den Aaron hat, der für ihn spricht, so hat jetzt, oder Umgekehrt, so hatte dieser seinen Prophet, der ihm dann oft göttliche Offenbarung gab, wie er zu handeln hatte. Kein Wunder, dass ein solcher dann vollkommen irre geht. Propheten, andere zu Evangelisten. Und dieser Beruf oder dieser Dienst ist uns etwas geläufiger. Den haben wir immer noch unter dieser Bezeichnung, sodass wir keine große Schwierigkeit haben, den zu identifizieren. Leider sind die anderen drei uns kaum mehr zugänglich geworden, außer der letzten Bezeichnung. Aber auch die ist schon nicht mehr in der ursprünglichen Form in unserer Vorstellung. Evangelisten waren aber nicht nur Menschen, die das Evangelium verkündeten vor Unbekehrten, sondern sie waren auch Lehrer in den Gemeinden, die das Evangelium darlegten und das Evangelium klar machten und auch Christen halfen zu evangelisieren. Sie hatten einen Platz in der Gemeinde und außerhalb von der Gemeinde. Andere zu Hirten und Lehrern. Eine Gruppe mit zwei Bezeichnungen nach der Formulierung des Grundtextes. Die Hirten müssen Lehrer sein und die Lehrer sollten Hirten sein. Das ist die Leitung der Gemeinde am Ort. Sie sind Hirten, Älteste. Das Fremdwort für Hirte ist Pastor, aber das ist wieder etwas anderes geworden, sodass wir es heute nicht mehr brauchen können, wenn wir die Schrift auslegen wollen und sagen wollen, wie steht es geschrieben. Wir können das Wort Bischof nicht gebrauchen, obwohl es Aufseher bedeutet. Aber es hat heute nicht mehr die Bedeutung, die dieses griechische Wort in unserem Neuen Testament hat, sodass wir es rausschmeißen müssen, es so verdorben. So wie wir auch das Wort Apostel kaum gebrauchen können für reisende Reichgottesarbeiter, weil man andere Vorstellungen von diesem Wort hat. Das ist traurig, das ist schade. Aber deshalb gerade brauchen wir die Worterklärung, damit wir wieder zurückkommen zum biblischen Verständnis dieser Begriffe. Andere zu Hirten. Die Hirten waren Aufseher und Älteste und Lehrer. Diese vier Bezeichnungen waren die vier Bezeichnungen der Leitung der Gemeinde am Ort. Wozu hat Jesus Christus, der vom Himmel kommende und gen Himmel gefahrene, wozu hat er nun diese vier Arten von Helfern, Verkündigern seiner Gemeinde gegeben? Die Antwort haben wir nun in den Versen 12 bis 16. In den Versen 7 bis 11 haben wir die Frage beantwortet, wie die Gemeinde beschenkt ist. Und nun wird uns der Weg zum Ziel Leibleben gezeigt. Wie kann es zu Leibleben kommen? Die vier hat er gegeben, zwecks der Zurüstung der Heiligen. Das ist, was in der Gemeinde geschehen soll. Nicht in der Bibelschule soll das geschehen, in der Gemeinde. Und auch nicht mittels Seminare, notwendigerweise, oder Schulungen. Einfach, wie immer es geschehen kann. Wir organisieren zu viel, wir gestalten zu viel, wir machen zu viel. Wir kommen mit unserem Denken oft noch von der Technik in der Welt her. Eigentlich ist das weltliches Denken, dieses viele Programmieren, und diese vielen Lehrmittel, die wir haben, die verbreitet werden. Und dann wird der Kurs angeboten, dann wird das Seminar angeboten und so weiter. Das ist weltliches Denken. Das kommt von der Welt, die organisiert werden muss, sonst driftet sie auseinander. Sie hat nicht dieses innere Gefüge. Sie ist nicht personorientiert, sondern dingorientiert. Sie braucht das Gesetz, sie braucht das Du musst, sie braucht die Motivierung und so weiter. Während Christen von innen her schon mit Gott verbunden sind, mit Jesus Christus, sie haben den Heiligen Geist, hier ist eine echte himmlische Dynamik am Werk. Und nun müssen wir sehen, erfahren, wie gestaltet Gott seine Gemeinde. Wir müssen ihn wirken lassen und seine Wege finden aus dem Wort Gottes. Wie sieht das aus? Und da merken wir grundsätzlich, dass es grundsätzlich zwei grobe Arten von Hilfestellung gibt, Wegweisung gibt. Die eine Art und Weise ist die spontane. Wenn wir bedenken, wie Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat. Sie stehen morgens früh auf, sie zu 13 haben sie irgendwo geschlafen. Und sie stehen auf und leben so in der Welt zusammen, gehen auf die Straße, gehen weiter. Von Kapernaum nach Bethsaida vielleicht oder nach Kana und irgendwo. Sie gehen unterwegs und Jesus nimmt seine Gelegenheiten wahr zu lehren und die Jünger schauen ihm zu. Und mit einmal merkt Jesus, dass die da unter sich diskutieren unterwegs. Ja, worüber sprecht ihr da? Und es handelt sich darum, wer unter ihnen wohl der Wichtigste wäre. Ja? Wer von ihnen der Wichtigste wäre. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo dieses Thema angesprochen werden sollte. Jesus hat keinen Dreijahresplan. Da im Monat Nisan, im zweiten Jahr, wird das Thema Hochmut rankommen oder Demut, ja? Egal was, wie die Verfassung dann ist. Nein, nein. Jesus schmiedet das Eisen, wann es warm ist. Jetzt, wo das Problem da ist, jetzt spricht er zu dem. So wie es in der Familie ist. Man wächst, die Kinder wachsen zusammen ran, dann kommt ein neues Kind und die Eltern leben mit den Kindern. Man isst mit ihnen, man spielt mit ihnen, man arbeitet zusammen, man reist zusammen. Und irgendwann taucht dann ein Problem auf. Und dann kann dieses Problem besprochen werden. Sodass das Kind eine Lebensbeziehung, eine echte Beziehung zu dieser Frage hat. Und es kann wieder eingegliedert werden in sein Leben. Das ist die spontane Art. Da kann Jesus ein Kind holen. Kinder gab es damals noch, ja. Die konnte man leicht finden und Jesus hat natürlich eine feine Art mit Kindern, die lassen sich auch schnell holen von ihm. Und er nimmt es und zeigt den Jüngern, hier ist ein Kind, ein richtiger Gegenstandsunterricht. Und zeigt ihnen, so wie dieses Kind ist, so solltet ihr denken, grundsätzlich. Nicht kindisch, aber kindlich, vertrauensvoll und demütig. Das nächste Mal kommt ein anderes Thema ran. Bei dieser beweglichen Schule, die so durchs Leben geht, man lebt miteinander durchs Leben, kann man spontan immer wieder etwas beibringen. Und so kann man auch in der Gemeinde, wo es gerade aktuell ist, einen Bruder ermahnen oder erinnern oder ihm helfen, trösten. Ja. Ich komme als trauriger Student während meiner Studienzeit an und ein Professor sieht mich und er ist auch ein Seelsorger und er sagt zu mir, warum bist du so traurig? Er war ein älterer Mann und sagt er zu mir, warum bist du so traurig? Es gibt keinen Grund, traurig zu sein, nur Sünde. Das war alles. Ja. Keine lange Vorlesung über Traurigkeit oder Freude oder Sünde. Ja. Gerade, das passte gerade da rein. Es war eine gute Lektion. Aber nun kann man nicht alles nur so beibringen. Auch nicht in der Familie. Es muss Zeiten geben, wo die ganze Familie ruhig zusammen ist. Und da gibt es Unterweisung. Das haben wir auch gemacht, als unsere Kinder klein waren. Man singt zusammen, man ist ruhig zusammen, liest das Wort Gottes und dann wird unterwiesen. So und so ist es. Und die Kinder bekommen jetzt Zusammenhänge, die sie sonst nicht bekommen hätten. Und das gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt Zeiten, wo wir uns zusammensetzen und wir werden unterwiesen im Wort Gottes. Und das gilt auch für die Reich-Gottes-Arbeit. Das tun wir jetzt in dieser Woche. Wir setzen uns zusammen und besprechen gewisse Themen. Und das kann dann etwas systematischer in Zusammenhängen besprochen werden. Das hat den Vorteil. Aber dies ist nicht die einzige Art der Unterweisung. Und sie kann immer wieder abgebrochen werden. Ich zum Beispiel muss jede Zeit bereit sein, der Fluss der Rede abgebrochen wird. Dazu muss man bereit sein. Ja? Man kann sich nicht versteifen auf etwas. Man kann auch nicht hin auf ein Examen lehren. Ich verzichte grundsätzlich auf Examen. Das stört manchmal die Schulleiter oder die Lehrer, die mich einladen, Gastvorlesungen zu halten, ja, weil sie wollen, dass ich eine Prüfung hinterher. Ich sage, nein, ich komme nicht, wenn ich eine Prüfung machen muss. Ja, wenn ich prüfen muss. Ich will die Schüler nicht prüfen. Sie sollen nicht im Blick auf eine Prüfung lernen. Sie sollen aus Liebe zum Herrn und zu seinem Wort lernen. Aber nicht, damit sie eine Prüfung bestehen. Die Orientierung ist dann sofort anders. Das habe ich immer wieder gemerkt. Manchmal lasse ich mich dazu überreden. Ja gut, dann besprechen wir mal, was könnte man machen und so weiter. Aber sofort ist der Blick anders. Und die Teilnehmer am Seminar sind ganz anders gepolt. Und nicht mehr auf den Herrn und auf die Liebe zum Wort, sondern, ja, wie kann ich jetzt zu den günstigen Noten kommen, ja? Ja, die Frage war nicht ganz richtig gestellt. Ich habe nur so und so viel bekommen. Hätten Sie die so stellen können, dann hätte ich, ja, dann wäre mir das klar gewesen, ja. Dann kommt das Gespräch und so weiter. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Weg zum Ziel. Es gibt spontane Unterweisung, spontane Hilfestellung und es gibt auch zusammenhängende Unterweisung, die wir vielleicht die systematische nennen können. Lesen wir diese Verse noch weiter. Zwecks der Zurüstung der Heiligen. Wozu sollen die Heiligen zugerüstet werden? Zum Werk des Dienstes. Jeder Christ soll einen Dienst tun. Viele Christen haben keinen Dienst. Sie wissen nicht, was ihr Dienst ist. Viele Christen haben ihren Beruf und wissen sie, wo sie arbeiten und was sie tun. Aber wenn sie sich selbst in der Gemeinde sehen, dann sind sie ist nichts Besonderes. Sie sind einfach Christen, sie gehören auch zu einer Gruppe von Christen, aber und sie hören sich etwas an, wenn sie wollen, nehmen sie es an, wenn nicht, dann ist okay, ja. Lesen mal vielleicht in der Bibel. Viele, viele Christen leben so. Ja. Einfach lassen sich so mitreißen von der Umwelt, ja. Ja, das wäre auch noch interessant, das könnten wir auch noch hinsehen, einen Handzettel. Ah ja, das wäre vielleicht auch noch interessant und so weiter. Ich möchte mal manch einem Christen die Frage stellen, was ist dein Dienst für den Herrn? Was machst du regelmäßig? Traktate verteilen? Ist das ein regelmäßiger Dienst und du setzt dich dafür ein und du lernst, wie man das macht, wie man an Menschen rankommt, welche Traktate? Ist das dein Dienst? Oder hast du den Dienst, Menschen anzusprechen? Oder hast du einen Gebetsdienst? Was für einen Dienst hast du? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Dienst dem Herrn zu dienen. Wir sollten zugerüstet werden. Und wir, die wir Leitende sind in der Reich Gottes Arbeit, wir sollten anderen auch helfen, solche Dienste zu finden. Zwecks Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi. Das ist der Sinn des Dienstes. Alle Reich Gottes Arbeit soll die Gemeinde Jesu bauen. Manchmal werde ich gebeten, über Gemeindebau zu sprechen. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass die Leute nicht wissen, was Gemeindebau ist. Gemeindebau ist heute sehr stark äußerlich aufgefasst. Diesen Gemeindebau kennt die Heilige Schrift nicht, den wir oft als Gemeindebau, auch in evangelikalen Kreisen, von dem wir dort besprechen. Manches, was wir Gemeinde nennen, ist in der Bibel überhaupt gar nicht vorhanden. Diese Gemeinde kennt die Bibel überhaupt nicht. Gemeinde in der Bibel ist Menschen. Und überall, wo Christen sind, ist Gemeinde Jesu. Ja. Vielleicht sagen Sie, ich suche eine Gemeinde. Sie sind Gemeinde. Sie sind Gemeinde. Ja, aber ich suche suche Gemeinde. Ja. Gut, dann suchen Sie Christen. Dann haben Sie Gemeinde. Ja, verstehen Sie mich? Man sucht etwas, das nicht in der Bibel ist. Man sucht ein Gebilde. Ja. Und dieses Gebilde ist nicht in der Bibel. Nicht, dass die Gemeinde Jesu nicht Gestalt hätte. Aber diese Gestalt ist eine Leibgestalt, die sich von innen her ergibt im Zusammenleben, die nicht organisiert wird. Zwecks oder zum Bauen des Leibes Christi. Was heißt das? Wann wird Gemeinde gebaut? Wenn einzelne Christen gebaut werden, dann wird Gemeinde gebaut. Jedes Mal, wenn sie etwas sagen, das einem anderen Christen weiterhilft, haben sie Gemeinde gebaut. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich etwas dazu beitrage, dass ein anderer Christ innerlich gefördert wird, dann habe ich Gemeinde gebaut. Und dazu sollen wir nun zugerüstet werden, wie wir das machen können. Aber jetzt die Frage, was heißt Förderung? Wann wird ein Christ gefördert? Wohin führt das? Was soll ich nun sagen, dass ihm weiterhilft? Wann wird er weitergeholfen? Diese Frage beantwortet dieser Text ebenfalls. Das, wohin der Bau geht, das Bauen, was wird gebaut? Die Ebenbildlichkeit Jesu Christi. Das war immer das Ziel Gottes mit den Menschen. Gott hat den Menschen geschaffen, ihm zum Bilde. Er war ein Bildnis Gottes und er sollte ein Bildnis Gottes sein. Das kleine Kind, das auf die Welt kommt, ist ein vollkommener Mensch. Und kann dennoch wachsen und zu einem erwachsenen Mann Menschen werden. Und so auch wir, geistlich sind wir schon Christus ähnlich, wenn wir auf die geistliche Welt kommen. Liebe, Glaube und so weiter, die Tugenden sind wachstumsfähig. So können wir also wachsen und das, was mein Wachstum fördert, meine Christusähnlichkeit, das ist Gemeindebau. Alle Reich Gottes Arbeit sollte dazu dienen, dass Menschen Christus ähnlich werden. Damit das aber geschehen kann, müssen sie gerufen werden, so gehört die Evangelisation zum Gemeindebau. Das heißt, zum Bauen des Leibes Jesu Christi, zum Bauen der Ebenbildlichkeit Gottes über Jesus Christus. Menschen müssen gerufen werden, Kolosser 1, 27 und 28. Den verkünden wir, den verbreiten wir, man verbreitet die Kunde von Jesus Christus, damit wir jeden Menschen als ans Ziel angekommen darstellen können. Was ist das Ziel von Paulus, wenn er nach Athen kommt? Dass dort Athener eines Tages Christus ähnlich vor Gott stehen. Und um dieses Ziel zu erreichen, ruft er sie jetzt zu Jesus und will sie anschließend begleiten, damit sie nach und nach Jesus Christus ähnlich werden. Wozu geben sie ein Traktat weiter? Wozu sprechen sie mit jemandem auf der Arbeit? Damit eines Tages er Christus Jesus ähnlich vor Gott stehen kann. Und so fließt alles hin zu diesem einen Ziel. Bau des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Alle sollen zu dieser Einheit der Christusähnlichkeit gelangen. Dazu dient der Glaube, dazu dient das Kennenlernen Jesu, der der Sohn Gottes ist. Lernen wir den Sohn Gottes kennen, dann kommen wir zu einer einheitlichen Christusähnlichkeit, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaß der Fülle oder des Ausmaßes Christi. Und jetzt kommt die Kehrseite, damit wir nicht mehr Unmündige seien, nicht mehr kleine Kinder, die nicht wissen, wo sie dran sind, nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben. Durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Irrlehrer spinnen, sagt Paulus. Sie ersinnen Irrlehre. Nach meinem Dafürhalten, da spreche ich vor vielen Jahren auf einem Jugendtreffen, ja, so ein schöner Sonntagnachmittag, und das Treffen findet im schönen niederländischen Wald statt. Holländische Jugend. Und ich bin gebeten worden, über ein Missionsthema zu sprechen. Und während dieses Vortrages spreche ich davon, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Das war nicht alles wahrscheinlich, aber das habe ich erwähnt. Nach Abschluss der Versammlung kommt ein junger Mann auf mich zu und fragt höflich, habe ich Sie richtig verstanden? Wenn Menschen das Evangelium nicht hören, dann sind sie verloren. Ja, habe ich gesagt. Aber nach meinem Dafürhalten wäre es so. Und der holländische Evangelist, der die Versammlung geleitet hatte, dessen Arbeit dieses eigentlich war, und ich, mit dem ich also zusammenarbeitete, der schaltete sich dann ein. Älter als ich, das durfte er auch tun, schaltete sich ein und sagt, junger Mann, wenn Gott sagt, es ist so, dann sagen wir nicht nach meinem Dafürhalten. Auf Wiedersehen. Diskussion zu Ende. Dadurch, dass wir unsere Meinungen immer wieder hineinbringen, kommt sehr schnell Irrlehre. Irrlehre ist manchmal einfach ersonnen, aber manchmal auch mit List ersonnen. Wie Paulus es hier sagt. Indem wir aber, jetzt kommt das andere, wie es richtig sein sollte, indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe. Wunderbarer Vers. Wieder grundsätzliche Wegweisung. Liebe Geschwister, wir haben zwei Linien, zwei Schienen, auf denen wir für Jesus arbeiten, für Jesus leben. Ihm dienen, Leib Jesu bauen, zwei Schienen in der gegenseitigen Beziehung. Die eine Schiene ist die Schiene der Liebe. Gott ist Liebe und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Und so wollen wir in Liebe miteinander umgehen. Und die andere Schiene ist die Heiligkeit, die Wahrheit. Wo wir einmal daran erinnern müssen, mit allem Ernst, es ist so und nicht anders. Ja? Wie dieser holländische Evangelist, wie ich es eben sagte. Die Wahrheit liegt so und dann rütteln wir nicht daran. Das muss getan werden. Wir müssen sagen, so und so ist es. Es gibt heute sehr, sehr tragische, schwere Probleme in den Gemeinden. Viele Christen wissen nicht mehr, wie man heilig leben soll. Dadurch, dass die Liebe so stark betont wurde, wird die Heiligkeit unterbetont, fast nicht betont. Da erzählt mir meine Frau, hat wohl in einer bestimmten Gemeinde eine Mutter mit kleinen Kindern und sie merkt, die Kinder lesen Bravo. Und jetzt weiß sie nicht, was sie machen soll. Sie ist etwas hilflos, sie kann nicht durchgreifen. Und dieses spricht sich herum. Und dann sagt eine andere Schwester, nein, es ging dann um die Frage, ob diese Kinder, die gläubig sein sollten, ob die zum Abendmahl zugelassen werden könnten. Das war aber nicht in dieser Verbindung, das kam dann einfach im Gespräch auf einmal, ob die zum Abendmahl zugelassen werden sollten. Und dann hat eine Schwester gesagt, nein, die dürfen nicht zum Abendmahl zugelassen, die lesen noch Bravo. Und dann hat wieder eine andere Schwester gesagt, man darf das nicht verbieten, einfach aus der Hand nehmen, sondern man muss das mit ihnen lesen und erklären. Ja? Und dann fasse ich mich an den Kopf und frage, wo sind wir hingekommen? Und das sind Christen, alles Christen. Jeden, der ich jetzt erwähnt habe, ist jemand, der dem Herrn wirklich dienen will und auch das tut. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, was ich meine, wenn Kapitel 4, Vers 1 bis 16 grundlegend sind für die Auffassung, für eine klare Auffassung von 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 20, wo von Heiligung im Alltag die Rede ist. Wie soll jetzt ein Mensch wissen, wie mit den Kindern in der Welt umzugehen, in der Welt leben, ja? Mit allem diesem, was auf uns zukommt. Wenn man sich nicht sagen lässt, wenn man nicht erfahren hat aus dem Wort Gottes, ja? Es ist sehr schwierig, Wenn Menschen selbstständig sein wollen, jeder will selbst entscheiden, wie das geschehen soll, es ist dann sehr schwierig zu sagen, so und so spricht der Heilige Geist, so steht es im Wort Gottes. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, beides muss da sein, Wahrheit, aber nicht Wahrheit ohne Liebe, Liebe, aber nicht Liebe ohne Wahrheit. Wahrhaftig in Liebe, wie er in allem heranwachsen mögen, zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Da haben wir es. Zu ihm heranwachsen in die Christusähnlichkeit. Er ist das Haupt des Leibes. Von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert. Wann? Wann zusammengegliedert? An zwei Stellen. Sobald jemand Christ wird, wird er in die Gemeinde eingegliedert. Er ist Teil des Leibes Jesu. Und da ist er vom Heiligen Geist eingegliedert worden, im Wesen. Und jetzt geht es darum, dass dieses neue Gemeindeglied am Leibe Jesu, dieser neue Christ weitergeführt wird. Und diese Beziehung, die im kleinen Maße da ist, die ganz schwach ist, diese Beziehung muss wachsen, gestärkt werden. So wie das Vertrauen des Babys gestärkt werden muss, das Vertrauen zur Mutter. Wenn das nicht geschieht, dann wird etwas in diesem Kind zerstört und es wächst anders auf. Auch wir geistlich müssen dieses zusammengegliedert sein, muss gefestigt werden, muss Gestalt annehmen, bis es sehr viel braucht, um auseinanderzugehen. Verstehen Sie das? Es gibt Christen, die gehen zu schnell auseinander. Es gibt andere, die gehen nicht schnell genug auseinander. Ja. Wir müssen dort zusammengegliedert sein, wo die Wahrheit ist. An dieser Stelle müssen wir fest zusammengegliedert sein in Christus und zusammen verbunden durch jedes Gelenk. Was ist ein Gelenk? Ein Gelenk ist der Punkt, wo zwei Glieder sich treffen. Sie sitzen neben jemandem. Zwischen ihnen ist das Gelenk. Sie sind die Glieder und die Beziehung zum anderen ist das Gelenk. Und über dieses Gelenk, über diese Brücke, wird nun geistliche Lebensmittel zugeführt, von einem zum anderen, gegenseitig. Jedes Glied in seinem Maße, jedes hat sein Maß an Fähigkeit und jedes trägt bei ihm, wo immer wir uns begegnen, da ist ein Gelenk. Und über diese Brücken des Vertrauens teilen wir einander mit. Und so wächst der Leib Jesu, manchmal ganz spontan, manchmal, wie gesagt, in zusammenhängender Unterweisung. Durch jedes Gelenk als ein Darreichendes. Jedes Gelenk ist ein Darreichendes. Wir haben zu viele, die nur Empfänger sein wollen. Jeder von uns sollte auch ein Gebender sein. Nach dem Wirken eines Teiles oder jedes Teiles in Maß oder in seinem Maße. Sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Das ist, der Leib ist der Empfänger des Wachstums und der Geber des Wachstums. Er wächst sich. Aber alles von Jesus Christus her, sodass er sich selbst baut in Liebe. Liebe ist das Öl, in dem alles sich bewegt. Jede Verbindung ist von Öl getränkt und in Liebe eingebettet. Und so geschieht diese gegenseitige Hilfestellung. Und dann kommt der nächste Teil, wo Paulus, ich erinnere an Vers 17, dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn. Im Grundtext ist das ein kräftiges Wort. Es ist eine ernste Aussage. Ich bezeuge in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu leben, wie es die anderen, die von den Völkern sind, tun. Nicht mehr so. Und das wollen Christen heute nicht mehr hören. Sie sehen nicht ein, warum sie nicht auch so leben könnten wie die anderen. Dies ist der Gemeinde Jesu verloren gegangen in starkem Maße. Davon wollen wir heute Nachmittag dann mehr sprechen. Jetzt können wir unterbrechen.